Willkommen zurück zum Rebellenfunk, heute mit Folge Nummer 78. Wie ihr euch schon denken könnt, heute wieder mit Gästen. Einmal haben wir den Timo.
Hallo.
Und ich bin die Sophia. Und dann begrüßen wir auch noch unsere beiden Hosts. Einmal den Niklas.
Hallo.
Und natürlich den Tobi.
Hallo. Schön, dass ihr da seid.
Schön, dass ihr da seid und vielen lieben Dank für diese tolle Begrüßung. Wir sollten, wie wir das schon mal gesagt haben, wir sollten das einfach jedes Mal machen. Irgendwelche Gäste haben, dann gelingen die Begrüßungen auch mal schön. Sehr gut.
Also unsere Gastquote steigt jetzt in den letzten Wochen enorm, muss ich sagen.
Und es gefällt mir sehr, vor allem, wenn unsere Gäste, so wie Timo und Sophia, etwas sehr Spannendes beizutragen haben, wie schon in der letzten Folge zu Mando Kapitel 13 und 14? Ja, 13 und 14, genau.
Müsste gewesen sein, ja.
The Jedi und was war das dann noch? The Tragedy.
Ja, genau.
Genau. Ja, und da haben wir natürlich ganz viel drüber geredet. Wir wollen jetzt mal den Rundumschlag um Staffel 2 Mando wagen. Und
ja, lass mich vorher nur noch kurz einhaken, denn wir müssten noch eine gute Besserung rausschicken.
Aha.
An Tom Kane.
Oh, stimmt.
Der hatte einen Schlaganfall, das ist der, nur weil wir auch immer so das News, die News so abdecken, auf jeden Fall von uns auch die besten Genesungswünsche an Tom Kane, die Stimme von Yoda, von Woodhouse aus Archer und von Professor Utonium in den Powerpuff Girls. Und Admiral Akbar in The Last Jedi.
Ich habe Tom Kane auch irgendwie mit Anakin in den Clone Wars Geschichten in Verbindung gebracht, nicht?
Nee, Clone Wars war eher Yoda.
Ah ja, okay.
Force Awakens und Rogue One hatte er noch viele Charaktere. Anakin habe ich jetzt nicht in meiner Liste.
Okidoki, dann verwechsel ich den gerade. Aber auf jeden Fall gute Besserung. Ja, wir widmen uns mal wieder Mando. Und natürlich ist es so, wir haben in der letzten Folge, wo Timo und Sophia da waren, schon sehr viel über die Staffel und vor allem diese beiden Kapitel im Besonderen geredet. Und werden bestimmt ein paar Sachen doppelt sagen. Aber das macht überhaupt nichts, denke ich mal. Denn wenn unsere Zuhörer ähnlich gelagert sind wie wir, wo ich eigentlich nicht von ausgehen würde, dann haben die auch Gedächtnisse wie ein Sieb und können sich schon nicht mehr dran erinnern, was wir da so alles gelabert haben. Deswegen macht das, glaube ich, gar nichts, wenn wir ein paar Sachen doppelt sagen.
Nein.
Im besten Fall haben sie auch unsere Prognosen vergessen, weil die Prognosen, die wir beim letzten Mal abgegeben haben, waren allesamt falsch.
Stimmt.
Die müssen
wir leider zurücknehmen.
Leider.
Stimmt. Wollen wir damit anfangen? Wisst ihr eure Prognosen noch?
Ja.
Ja.
Na dann, leg doch mal los.
Das ist unser großes Ding, wo du uns ja auch widersprochen hast, sodass du jetzt natürlich einen I-told-you-so-Moment hast, war, dass wir gesagt haben, dass es Dark Grogu geben wird.
Mhm.
Weil Grogu in der letzten Szene von der Tragedy so ausgesehen hat, als würde er zur dunklen Seite fallen, wenn quasi Mando nicht anwesend ist, weil er so aufgewühlt und wütend ist und deswegen mit diesen Stormtroopern so rabiat verfährt. Aber dazu kam ja überhaupt nichts mehr.
Ja, vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht wächst Grogu ja ganz viel und ist später einer der Knights of Ren.
Bitte nicht.
Nein, natürlich, nein, glaube ich nicht. Aber stimmt, Dark Grogu haben wir nicht mehr gesehen. Da habe ich ja auch ganz stark dagegen argumentiert, dass es überhaupt die dunkle Seite ist. Aber ich meine, das ist jetzt eh die Frage. Also, ich hoffe, alle, die diesen Podcast hören, haben die komplette Staffel 2 Mando gehört, geschaut, weil ansonsten ist das jetzt echt eine Spoilerwarnung. Haha. Aber.
Ja, oder ihr guckt's halt nicht mehr und es juckt euch überhaupt nicht und ihr hört uns eigentlich eh nur zum Einpennen.
Das kann natürlich gut sein. Das würde mich echt mal interessieren. Wie viele hören uns eigentlich wirklich nur zum Einschlafen? Das wäre echt mal witzig.
Aber nachdem wir jetzt schon wieder 6 Minuten in dieser Aufnahme sind, werden die hoffentlich schon weg sein bei unseren zarten Stimmchen.
Das kann natürlich sein. Ich finde, wir bauen bei Minute 50 einfach mal einen Jumpscare ein. Dann sind alle wieder wach.
Aber so total ekligen Testbildton oder so.
Genau, irgendwie sowas. Oder Tobi baut mal wieder eine Rückkopplung ein. Nein, das hat er noch.
Soll ich mal?
Nee, bitte nicht. Auf jeden Fall, Sophia, was war deine Prediction irgendwie? Ihr hattet beide dieses Dark Grogu-Ding, ne?
Also bei Dark Grogu war ich auch sehr dabei und was ich auch noch gesagt hatte, war das mit der Kugel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum die Kugel nicht mehr vorgekommen ist. Also diese kleine Kugel, die ja eben bei irgendeinem Hebel in seinem Raumschiff war, hat der Grogu auch in der ersten Staffel schon immer abgeschraubt und war auch da schon immer wichtig. Und ich habe jetzt vor 2 Wochen mal die erste Staffel nochmal angeschaut und da war es ja auch schon so ein krass wichtiges Symbol, weil die Kugel sogar der Grund war, warum Mando wieder umgedreht ist und Grogu gerettet hat. Das heißt, also die Kugel war schon immer ein wichtiges Symbol und jetzt auch in der zweiten Staffel total wichtig, wie wir in der letzten Folge, als wir da waren, auch schon besprochen haben, in der Folge mit Ahsoka, wo er dann die Macht trainieren soll und so weiter. Deshalb kann ich nicht verstehen, warum die Kugel nicht mehr vorgekommen ist, vor allem dann ganz am Ende. Als Grogu quasi zu Luke gegangen ist, da hätte er zum Beispiel Mando entweder die Kugel rausholen können und sich quasi damit an Grogu irgendwie, keine Ahnung, festhalten, erinnern können oder so. Oder eben Grogu die Kugel mitgeben können, dass Grogu sich an Mando erinnert oder so. Aber irgendwas, weil die Kugel ja wirklich wichtig war und wie gesagt auch schon in der ersten Staffel, das ist mir jetzt wieder aufgefallen beim nochmal anschauen, ich verstehe es nicht, aber gut, war halt so.
Gut, ja. Da kann es aber auch sein, dass das in einer entfallenen Szene vorgekommen ist. Also, dass sie einfach rausgeschnitten worden ist und jetzt in so einem Peter Jackson Director's Cut 6-Stunden-Variante schon durchaus so eine Übergabe zu sehen wäre.
Aber dann ist die Frage, warum sie es überhaupt rausgeschnitten haben. Mich oder hat das auch sehr gewundert.
Oder wir kriegen das noch in einer anderen Staffel. Also, dass Mando das als Erinnerung an Grogu verwendet. Oder eben noch ein bisschen Zeit ins Land geht und er ihm das dann zuwirft, so quasi als Erkennungszeichen. Oder aus irgendeinem anderen Grund in Staffel 3 Grogu dann diese Kugel verehrt. Oder Mando stirbt natürlich in Staffel 3 und Grogu führt das dann fort und wir kriegen eine neue Serie, Star Wars Grogu, in der er die ganze Zeit diese Kugel unten an seinem Lichtschwert kleben hat.
Kann natürlich auch sein.
Wenn die Kugel nochmal vorkommen würde in Staffel 3, weil wie gesagt, sie war auch in Staffel 1 schon so mega wichtig. Deshalb fand ich es echt schade, dass sie nicht mehr vorgekommen ist.
Oder er baut sie in sein neues Schiff. So als Andenken. Ja. Glaube ich, könnte ich mir vorstellen.
Das kann auch gut sein. Aber
würde ja auch passen, dass wir jetzt in Schiffen immer mehr so Andenken haben mit dieser Kugel, mit den Würfeln von Han Solo und so weiter.
Die Würfel sind ja im Gegensatz zur Kugel einfach richtig schlecht. Weil die Würfel nie in der Handlung irgendwas tun. Die Würfel sind die ganze Zeit nur ein Glücksbringer, der von Anfang an einfach nur da hängt. Über die Würfel habe ich mich richtig geärgert.
Das reißt gerade Wunden auf.
Die ursprüngliche Story zu diesen Würfeln ist ja, dass Han Solo den Falken mit Hilfe oder mit diesen Würfeln von Lando gewonnen hat.
Ja, aber in Solo tut er das ja nicht.
Ja, genau. Das sind jetzt natürlich Legends.
Weil es später dann so geändert wurde, dass Sabak eben kein Würfelspiel mehr ist, sondern ein Kartenspiel. Das wurde irgendwann geändert. Ich weiß nur nicht mehr wann und warum. Aber das war die ursprüngliche Story dieser Würfel. Und seitdem haben die Würfel aber natürlich keine Bedeutung mehr. Beziehungsweise, außer dass er sie schon am Anfang hat, am Anfang von dem Solo-Spin-Off hängt er die doch an diesen Landspeeder, als er da mit Kira irgendwie flieht.
Ja, genau, er hat die einfach aus Scheiß.
Ja.
Gibt's eigentlich Sabak als Kartenspiel tatsächlich?
Es gibt einen Podcast, der heißt Sabak Chat. Da spielen die Leute Sabak und labern über Star Wars.
Da hätte ich ja mal echt Bock, aber ich könnte nebenbei nicht darüber reden, weil ich mich so auf das Spielen konzentrieren müsste.
Der alte Multitasker Tobi.
Alter, ich kann ja nicht mal atmen und schreiben gleichzeitig.
Ich habe nichts Geringeres von dir erwartet. Aber
das freut mich.
Timo und Sophia, hattet ihr noch mehr Predictions? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Mein Hirn ist ein Sieb.
Ich glaube nicht.
Ja, das waren die zwei großen. Also wir haben uns dann noch angeschlossen damit, das kam glaube ich vom Tobi, dass Mando seinen Helm abnehmen wird, um quasi Grogu wieder auf die gute Seite zu ziehen, dadurch, dass er jetzt ja nicht zur Dark Side, der dunklen Seite verfallen ist, ist das natürlich nicht passiert, aber das mit dem Helm abziehen ist trotzdem passiert, also ich würde sagen 50%.
Und war ja auch irgendwie wichtig, also den Punkt geben wir uns.
Ja.
Und wir hatten noch eine Prognose, bei der bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob das wir in dieser Konstellation waren oder ob das wir beide, Niklas, mit dem Tobi von Blue Milk Blues, liebe Grüße an dieser Stelle, waren, die prognostiziert haben, dass wir Mando in einer Stormtrooper-Rüstung sehen, was ja geschehen ist. Also hier hatten wir recht.
Ja, das hatten wir mit Timo und Sophia in dem Ding.
Sehr gut.
Genau. Und ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Es war jetzt kein Stormtrooper, sondern es war dieser Juggernaut-Pilot oder wie das heißt.
Stormtrooper, Schmurmtrooper, alles das Gleiche. Wenn Jochen das hört, reißt er mir den Kopf ab.
Aber das hatten wir irgendwie aber nur aus Scheiß gesagt.
Ja, wir hatten trotzdem recht. Man kann ja auch mal mit einer dummen Prediction recht haben.
Ha? Das stimmt. Ich war sehr froh, weil wir hatten ja auch gerätselt, wer der Jedi sein könnte, falls einer vorkommt, der Grogus Ruf gehört hat.
Stimmt, das hatten wir auch richtig.
Da hatten wir gerätselt. Also wir hatten einerseits Luke Skywalker, der so irgendwie die realistischste Variante war für uns. Dann hatten wir Cal Kestis. Wen hatten wir noch?
Mit Sicherheit Obi-Wan.
Ja, Mace Windu
hatten wir, der es zum Glück nicht war.
Ahsoka hatten wir.
Ja gut, Ahsoka wusste ja, wer Grogu ist. Also die muss ja dann nicht auf den Call von Tython Das wäre ja echt ein Witz gewesen. Die sagt, geh mal nach Tython, ruf nach irgendwelchen Jedi, vielleicht hört dich einer. Und dann sagt sie, hallo, da bin ich, es hat geklappt.
Aber das könnte ich sein. Da könnte ich mich richtig reinvollziehen. Ach ja, scheiße, ich habe vergessen, dass ich dir gesagt habe, du sollst das machen. Naja, hier bin ich, jetzt kann ich ihn auch trainieren. So einfach 4 Episoden für den Arsch, das wäre auch witzig gewesen.
Ja. Naja, auf jeden Fall, es ist Luke Skywalker. Was war eure Meinung dazu, als ihr Luke Skywalker gesehen habt? Tobi und ich haben das schon sehr lang durchgesprochen, unsere Gefühlswelt, als es hieß, es kommt ein einzelner X-Wing. Aber hattet ihr so einen Punkt, wo euch klar war, okay, es ist Luke oder wie war eure Gefühlslage?
Ja, also auch ein einzelner X-Wing, ich habe sofort gesagt, muss Luke sein.
Ja.
Und dann die Auftritte mit der Überwachungskamera, finde ich, war sehr geil gemacht.
Ja.
Und es waren auch die besten Kampfszenen von Luke, die wir je gesehen haben.
Absolut, ja. Das fand ich auch mega cool, wie er da so die ganzen Dark Trooper alle niedergemäht hat. Wo man ja eigentlich vorher gesehen hat, dass der Mando mit allem schon nicht klarkommt. Das war echt richtig cool. Auch man hat ja da sein Gesicht noch gar nicht gesehen gehabt. Also er hatte ja seinen Umhang an und mit der Kapuze und so weiter. Und das war richtig majestätisch, wie er da so durchgerauscht ist. Das sah richtig cool aus.
Plus halt, wie sie es für die Fans entwickelt haben wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wann habt ihr ihn erkannt?
Also ich war mir, als es ein einzelner X-Wing ist, war ich mir sicher, dass es Luke ist. Und dann ist er ja auch gestiegen und dann hat er dieses Schwarz an, was er ja in der Episode 6 auch anhat. Also,
und dann das Lichtschwert auch noch in der richtigen Farbe. Also,
okay, also ihr habt ihn sofort erkannt.
So ein Moment wie die Vader-Szenen aus Rogue One, wo Vader ja in diesem einen Raumschiff die ganzen Rebellen niedermäht. Ja,
Tantive vor.
Nein, eben nicht in der Tantive.
Eben nicht? Schade.
Nee,
nein,
kurz vor der
Tantive. Die sind ja verbunden, die beiden, und sie reichen die Pläne in die Tantive rüber.
Stimmt, da war was.
Was die geilsten Vader-Kampfszenen ist und man sich so denkt, ach, wie geil wäre es quasi, wenn die alten Episoden quasi so eine Technik schon zur Verfügung gehabt hätten, womit ich jetzt nicht sagen will, dass George Lucas noch einen Remastered machen soll. diese Kampfszene ist einfach so extrem geil und man sieht, wie bedrohlich Vader ist. Und ungefähr so habe ich mich gefühlt bei diesen Luke-Szenen, weil man plötzlich sieht, was Luke eigentlich alles drauf hat und dass Luke auch so groß ist und so. Mhm. Das war sehr, sehr geil.
Also ich wiederhole mich aus der letzten Podcast-Folge, aber ich muss sagen, in diesen Szenen, ich fand die auch wahnsinnig episch. Ich fand das geil. Tobi und ich haben beide gesagt, wir hatten Gänsehaut in der Szene, weil es einfach so gut gemacht war. Und was ich allerdings auch richtig gut fand, war Gideon in der Szene. Ich fand den wahnsinnig gut, weil leider ist er danach ja völlig abgemeldet, wo ich nachher nochmal drauf zu sprechen kommen möchte. Aber dieses Ding, wie er so lächelt und sich so freut, dass die gerade die Tür einhauen, seine Dark Trooper, und dann wie sie aufhören und ein einzelner X-Wing, wie soll ein einzelner X-Wing uns denn helfen? Und dann, ich weiß nicht, wer es ist, Fennec oder so, ruft, es ist ein Jedi. Wie ihm dann einfach völlig die Gesichtszüge entgleisen, das fand ich sehr schön.
Ja, ich fand insgesamt Gideon sehr nice in der letzten Folge.
Ja,
er hat smart gewirkt, der war ein guter Bad Guy. Fand's gut.
Ja, ich fand den auch so. Ich fand den auch die ganze Serie bisher gut. Also der hatte nicht wirklich so eine Entgleisung, fand ich.
Nee, der war sehr konstant in seinen positiven Leistungen. Ich habe mir tatsächlich auch die Mühe gemacht, ich komme vorbereitet, ich habe mir 5 Punkte rausgefunden, die für mich persönlich so die großen Eckpfeiler dieser Serie sind und warum ich sie gut finde. Und Punkt 3 wäre eben explizit der großartige Schurke Giancarlo Esposito gewesen.
Die Figur ist wirklich ein Gewinn für die Serie, das ist echt gut.
Absolut.
Aber jetzt muss ich euch 2 fragen, Timo und Sophia, weil mit Tobi habe ich das in der letzten Folge schon geklärt und er hat mir nicht zugestimmt. Mich hat es wahnsinnig gestört, dass als Luke dann da ist bei denen, dass er sich nur für Grogu interessiert. Weil ich meine, er ist gerade an Bord gegangen eines Imperial Light Cruiser, hat neuartige imperiale Droiden niedergemäht, als wären es B1-Kampfdroiden in den Klonkriegen und, und ist plötzlich, sitzt da steht dann Bo-Katan, die eigentlich rechtmäßige Herrscherin von Mandalore, oder die Anspruch auf den Thron von Mandalore erheben will, mit Hilfe des Dunkelschwerts, was dann ja nicht klappt. Noch ein Punkt, den wir gleich ansprechen. Aber das Wichtigste ist, da liegt gerade ein Moff des Imperiums, der noch aktiv ist, der Genexperimente macht mit Blut, das von Grogu, das Midichlorianer enthält, der Machtnutzer klonen will, offensichtlich. Und er interessiert sich einfach einen Scheiß dafür. Er nimmt Grogu und geht wieder. Das hat mich echt gestört, weil das sind doch eigentlich... Ich meine, das Imperium ist zwar gestürzt, aber er befindet sich ja, und die neue Republik befindet sich ja im Kampf gegen diese imperialen Überreste. Und wenn ein Imperialer sowas probiert, was ja offensichtlich eine Bedrohung gegen die Jedi sein könnte mit diesen Klongeschichten... Dass es einfach ignoriert, das hat mich echt gestört.
Ja, ist mir nicht so krass aufgefallen in der Szene. Aber ja, so wie du sagst, stimmt's absolut. Erklärt vielleicht, warum die Erste Ordnung plötzlich so stark ist, wenn sich die Jedi einfach nicht interessieren.
Ja. Also um meine 5 Cent vom letzten Mal noch dazu zu geben. Ich finde, oder für mich war es eigentlich relativ klar, dass Luke da hinten Cara Dune sieht, Marshal of the New Republic, die hat die Situation unter Kontrolle, die hat den Typen in Gewahrsam, das ist jetzt halt ihre Beute, das ist sowieso ihr Zuständigkeitsbereich, also warum sollte er da rumhamstern, der vielleicht gerade so noch Grogu in seinem Cockpit mitnehmen kann, aber auf gar keinen Fall Moff Gideon, es sei denn, er bindet ihn irgendwie unten an den Flügel hin, was aber tendenziell ungesund wäre. Und ich gehe fest davon aus, dass Luke in seinen Bestrebungen, den neuen Jedi-Orden aufzubauen, sich geschworen hat, dass die Jedi sich diesmal aus der Politik raushalten, was er erst zum Fall des alten Ordens geführt hat. Dass er da vielleicht einfach kein Interesse dran hat.
Er soll ja gar nicht Gideon mitnehmen, er soll ja nur registrieren, dass irgendwer versucht, Machtnutzer zu klonen. Das ist ja für ihn, er ist einer der wenigen Überlebenden in dieser Galaxis, die wirklich verstehen, was es bedeutet, Machtnutzer zu sein und Machtnutzer zur Verfügung zu haben.
Ja, aber auch dieses Wissen weise dann halt in guten Händen und das ist dann irgendwo was Politisches.
Aber Cara Dune hat davon doch null Peilung.
Weiß ich nicht.
Also bei dem mit den Machtnutzer-Klonen und so weiter bin ich auch bei Niklas. Also ich meine, es hat ja auch so ausgesehen, als würde Snoke dadurch erschaffen werden. Für mich würde Snoke in so einem Tank rumtreiben. Und dann muss man sagen, auch wenn man sich aus der Politik raushält, aber aus dem Kampf Sith gegen Jedi, sollte er sich ja als letzter verbliebener Jedi-Großmeister auf jeden Fall eher nicht raushalten. Und wenn er sowas sich anbahnt, dann verfehlt er da schon ein bisschen seinen Job, wenn er darauf nicht eingeht.
Ja, denke ich mir halt auch.
Aber irgendeine Handlung brauchen wir auch für Staffel 3.
Das ist eh noch eine ganz große andere Frage.
Kann ich kurz was korrigieren?
Ja.
Mir fällt gerade auf, dass ich vorhin, als wir gerätselt haben, welcher Jedi kommt, Obi-Wan eingeworfen habe, dass wir darüber diskutiert hätten. Funktioniert natürlich von der Zeitlinie nicht, nehme ich zurück.
Ja, stimmt.
Alter, das war ein Hirnfurz.
Was haben wir denn? Wir hatten doch mehrere. Wir hatten nicht nur Mace Windu, Luke und Cal Kestis.
Wahrscheinlich habe ich damals auch schon Obi-Wan gesagt und keiner hat es
gemerkt. Nee. Wir hatten noch irgendwen.
Vader.
Ezra.
Ezra nee, Bridger. Vader funktioniert ja auch nicht. Wobei, es ist, ach stimmt, Ezra.
Ezra Bridger hatten wir. Gut, so.
Stimmt, deswegen war ich auch bei Ahsoka. Haha.
Ja. Genau, dann Ja, Meinung zum Dunkelschwert, ihr zwei.
Ist ein dunkles Schwert.
Ja. Ich finde, es sah nice aus. Also optisch hat es mir voll gut gefallen. Ich finde auch der Fight Mando gegen Gideon mit dem Dunkelschwert und um das Dunkelschwert war geil. Ich bin kein Fan von dem Bo-Katan-Charakter, aber ich habe ja auch die Vorgeschichte davon nicht mitbekommen. Ich kenne die jetzt quasi nur aus Mando. Die hat mich eigentlich, also die eine Folge, in der sie quasi eingeführt wurde und mit Hauptcharakter war glaube ich die dritte, die fand ich sehr schlecht. Das war nach der Spinnenfolge die zweitschlechteste, finde ich. Und auch jetzt in den letzten Folgen, in der letzten Folge, die ich eigentlich sehr gut fand, fand ich, glaube ich, Bo-Katan und das dann mit diesem Dunkelschwert. Dazu habe ich irgendwie nicht wirklich einen Bezug. Das hat mich eher gestört.
Ja, also mich hat es nicht gestört, aber ich fand auch, das Dunkelschwert war jetzt nicht unbedingt Top-Priority. Ich muss zugeben, ich kannte mich jetzt mit dem Background von dem Darksaber nicht so ganz aus. Also für mich war es so ein bisschen ein Plot-Twist, wo er dann gesagt hat, yo, ich will jetzt eigentlich dieses Schwert geben, aber geht ja nicht, weil man muss es sich verdienen. Fand ich eigentlich ganz cool. Wahrscheinlich war euch das schon bewusst, weil ihr euch mehr auskennt mit dem Ganzen. Aber ich fand es eigentlich ganz cool, dass man sich halt nicht so denkt, ja, jetzt hat der Mando sich das Schwert geholt, er gibt es ihr und dann ist es gut. Sondern dass jetzt quasi so ein bisschen auch für Staffel 3 noch ein bisschen Plot übrig geblieben ist, weil es wahrscheinlich, würde ich jetzt mal schon mal hier vorwegnehmen, in der dritten Staffel auch darum zum Beispiel gehen wird.
Ja, haben wir auch schon mal gemutmaßt. Einfach noch eine kleine Anschlussfrage. War jetzt für euch dann diese Storyline um dieses Darksaber irgendwie irreführend?
Na, irreführend würde ich nicht sagen. Es war halt so ein bisschen Nebenhandlung, die jetzt nicht so krass mit der Grogu-Handlung zusammenhing, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, war halt einfach so ein Nebenhandlungsstrang.
Okay, aber es war nicht, dass ihr jetzt irgendwie gesagt hättet, scheiße, ich verstehe gar nichts mehr, was ist dieser Mist?
Nee, also wie gesagt, ich kannte mich halt nicht so aus mit dem Hintergrund von dem Darksaber, aber ich dachte mir, da wird halt dann irgendwann mal was dazu kommen, warum das wichtig ist und so weiter und was da so quasi Sache ist und kam ja dann auch und wie gesagt, für mich war es ein cooler Plot-Twist, dass es jetzt plötzlich heißt, ja, also sie muss es sich von ihm erstmal verdienen.
Okay, das ist gut zu wissen.
Kannte
was sagst du?
Das ich kannte den Darksaber vor Mando auch nicht. Fand in der ersten Staffel, sieht ganz cool aus, wo er sich damit da rausgeschnitten hat. Und ich meine, es hat jetzt eigentlich nicht wirklich eine Rolle gespielt die ganze Zeit. Und als jemand, der nur Mando anschaut, hätte es für denjenigen quasi keine Rolle gespielt. Bis zu dem Moment, wo Bo-Katan sagt, sie will das haben, aber da sagt sie auch nicht warum. Und dann ganz am Ende kommt raus, das ist halt eine Herrschaftsinsignie und du musst es in einem Kampf gewinnen. Und dann ist es ja aber auch schon wieder vorbei. Also ich finde jetzt nicht, dass es irgendwie so ein wirkliches Handlungselement war. Das wird es dann vielleicht in der dritten Staffel.
Ich vermute stark, dass es ein Handlungselement in der dritten Staffel wird. Ich muss sagen, ich kannte ja das Dunkelschwert aus Rebels und Clone Wars schon zur Genüge. Mir war dieser Punkt mit dem, dass es gewonnen werden muss, allerdings nicht mehr so geläufig. Denn also in Clone Wars ist das gar nicht Thema. Das Dunkelschwert ist schon Thema und es ist dann in Besitz von Maul zeitweise, als er Herrscher von Mandalore ist und bleibt dann in seinem Besitz auf Dathomir, bis dann Ezra und so weiter, Ezra mit Maul auf Dathomir ist und es dann mitnimmt und dann kommt es in die Hände von Sabine Wren und darüber dann zu Bo-Katan das erste Mal. Und ich war leicht verwirrt von der Ansage eher, dass sie es nicht annimmt, weil sie es beim ersten Mal nämlich von Sabine Wren einfach annimmt. Also das erste Mal, als Bo-Katan das Dunkelschwert kriegt und damit quasi den Herrschaftsanspruch begründet, kriegt sie es einfach so von Sabine Wren in die Hand gedrückt, so hier, du bist jetzt Herrscherin. Und dann nimmt sie es. Und das hat mich halt etwas verwirrt. Ich bin allerdings gerade beim Rewatch von Rebels. Und da ist es tatsächlich Thema in der dritten Staffel, dass Sabine Wren nicht rechtmäßige Besitzerin sein kann, bis sie es im Kampf gewinnt und was sie dann tut. Aber dann halt später nicht mehr. Also deswegen war ich leicht verwirrt von dieser Geschichte. Aber ich denke auch, dass es halt ein großes Element in der dritten Staffel sein wird. Also da wird es dann halt um die Befreiung von Mandalore und so weiter gehen. Und da wird es dann halt Thema sein, wer gerade das Dunkelschwert besitzt. Rechtmäßig. Also ist so ein bisschen wie der Elderstab in Harry Potter. Ne? Du musst ihn gewinnen, damit er dir gehorcht.
Daran hat es mich auch sofort
erinnert. Aber das haben wir ganz oft, diese mystischen, teilmystischen Gegenstände irgendwo. Das ist so diese klassische Heldenquest auf der Suche nach dem unbesiegbaren Gegenstand oder so ein Mist.
Ja, ja. Obwohl das Dunkelschwert ja auch funktioniert. Also ich meine, ein Lichtschwert grundsätzlich, bis auf manche Ausnahmen, die wir aus den Legends beziehungsweise den erweiterten Geschichten kennen, ein Lichtschwert ist, sobald es einmal konstruiert ist, ein einfacher Gebrauchsgegenstand. Es kann von jedem irgendwie entzündet und genutzt werden. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen. Aber, und genauso funktioniert ja das Dunkelschwert. Das Einzige, was Gideon ja auch sagt, das Einzige, was dagegen spricht, dass Bo-Katan es annimmt, ist die Symbolik, die dahinter steht.
Ja, genau. Das ist dann ähnlich wie, keine Ahnung, bei Excalibur oder so, ja. Das kannst du immer noch zum Salamischneiden verwenden, aber du musst es halt aus dem Stein ziehen, damit du es wirklich da als Anspruch auf den Thron von England verwenden kannst.
Nehmen wir uns doch mal tatsächlich die ganze Staffel vor. Also, um jetzt mal den ganz großen Rundumschlag zu wagen. Sophia, wie ist denn so dein Gesamteindruck der Staffel 2 von Mando? Besser oder schlechter als Staffel 1 und so Gesamteinordnung ins Star Wars so ein bisschen vielleicht sogar?
Ja, also ich habe es in der letzten Folge, wo wir dabei waren, auch schon mal gesagt, die ersten drei Folgen von Staffel 2 fand ich alle nicht gut. Und wie ich da auch schon gesagt habe, wir haben dann auch so ein bisschen die Lust verloren, weiterzuschauen, haben dann, glaube ich, 2-3 Wochen nicht geschaut und dann eigentlich ganz vergessen, dass es schon wieder neue Folgen gibt, weil einfach die ersten drei Folgen haben mich überhaupt nicht gereizt. Ich fand sie alle nicht gut. Und ich hatte echt schon ein bisschen Angst, dass jetzt die zweite Staffel komplett scheiße wird, weil mir die erste Staffel tatsächlich sehr gut gefallen hat. Die restlichen Folgen von Staffel 2 waren dann aber alle sehr, sehr gut. Habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt gehabt. Ich fand jetzt auch die letzten Folgen der Staffel sehr gut. Fand ich insgesamt dann die zweite Staffel tatsächlich, glaube ich, sogar besser als die erste. Ich würde sagen, die zweite Staffel fand ich insgesamt auch besser als die erste, obwohl ich bei der ersten halt nur eine Folge nicht gut fand. Das war ja die, wo sie da in diesem Dorf waren. Ich weiß gar nicht mehr, welche es war. Ich glaube, es war die vierte Folge oder so. Also ich fand die erste Staffel konsistenter von der Qualität kann man nicht sagen, aber mir haben die Folgen alle konsistent gut gefallen, bis auf eben die eine. Und in Staffel 2 haben mir halt einfach die ersten drei überhaupt nicht gefallen, aber dafür waren die anderen eben mega gut. Fand ich sehr, sehr gut.
Ja, also ich kann mich weitestgehend anschließen. Mit der Ausnahme, dass ich die erste Folge von der Staffel 2 auch völlig solide fand. Das war finde ich, eine Folge so im Stil von der ersten Staffel. Die war so episodisch. Das war so das eine Ding mit diesem Great Dragon, das ist passiert. Der Great Dragon sah, finde ich, geil aus. Da haben sie Budget reingeblasen. Das sah gut aus. Und fand die Folge nicht schlecht. Danach die zweite mit den Spinnen war, finde ich, katastrophal schwach. Also die fand ich wirklich gar nicht gut. Und die mit Bo-Katan besser, aber auch wirklich nicht gut. Und alle danach, wo dann die Handlung richtig Fahrt aufgenommen hat, fand ich sehr, sehr geil. Und die zweite Staffel hatte mehr die überspannende Handlung, hatte ich das Gefühl.
Das stimmt.
Ich fand es in der ersten Staffel hat es mich nicht gestört, dass es so episodisch ist. Und die erste Staffel hat mir sehr gut gefallen. Aber jetzt, wenn man so auf die zweite Staffel zurückschaut, dann sieht man, dass sie da so einen Handlungsbogen gespannt haben über die ganze Staffel. Und der war auch sehr gut. Und deswegen würde ich auch sagen, ist die zweite Staffel dann sogar noch besser. Und sie fühlt sich so an, als hätte sie mehr Kontaktpunkte zu den Star Wars Episoden, aber auch natürlich zu dem Expanded Universe mit den ganzen anderen Charakteren und so weiter, aber auch zu den Episoden. Und die Anknüpfungspunkte, finde ich, haben sie auch schön gemacht. Es war alles smooth. Ich habe mir nirgends gedacht, ich verstehe die Handlung nicht, weil ich was anderes nicht gesehen habe. Aber ich habe mir manchmal auch gedacht, vielleicht schaust du dir jetzt nochmal was anderes an und so. Also finde ich, haben sie gut gemacht. War nice, hat ins Universum gepasst.
Sehr gut. Also, Tobi, deine Meinung dazu? Also
positiv. Ich schließe mich den beiden tatsächlich an. Also ich fand jetzt so auf lange Sicht gesehen auch die ersten drei die schwächsten, mit dem deutlichen Tiefpunkt im zweiten Kapitel. Die beiden anderen waren deutlich über dem zweiten Kapitel. Aber diese Reise mit dieser Froschlady und diesem Dingsbums fressen und dann die Spinnen und irgendwoher kommt die New Republic, das war so random. Wenn die Folge nicht drin gewesen wäre, es würde einfach nichts fehlen. Ich habe mich.
Ja, absolut.
Die Staffel.
Ja, die Froschlady, das war gar nicht.
Ja, ich meine, klar, Froschlady, Alien der Woche, alles cool. Wird auch nachher nochmal bei mir ein Punkt werden, die Aliens. Das war cool, aber das war so mein Lichtblick dabei. Ich fand ganz cool bei Kapitel 11, was sie dann mit unseren Mandalorianern und Bo-Katan gemacht haben, aber da kommt halt das Vorwissen mit rein. Und ich fand bei der allerersten Folge Cobb Vanth wahnsinnig geil. Aber auch da kommt halt Vorwissen mit rein, dass sie sich wieder bei einem Charakter, der nicht so bekannt ist, noch weniger bekannt als Bo-Katan in der Fanwelt, bedienen und den übernehmen und aufnehmen und damit ja auch den Weg für Boba ebnen. Das fand ich ganz cool. Dann finde ich, steigt es deutlich auf mit diesem Kapitel, wo sie die imperiale Festung clearen. Ich fand auch das Kapitel ganz cool mit Ahsoka. Einerseits, weil Ahsoka. Andererseits, weil sie sich halt experimentieren trauen und das Experiment eigentlich auch funktioniert, auch wenn die Folge halt vom Stil rausfällt. Dann die Tragödie, wo sie dann zu der antiken Stätte reisen, das war so mein Facepalm-Moment der Staffel. Der Idiot legt sein Jetpack ab, dass er fernsteuern kann und nimmt es nie wieder auf. Und dann die letzten beiden Folgen wirklich die stärksten mit Abstand.
Ja, das muss ich auch sagen. Also die letzten beiden Folgen fand ich echt bombastisch gut. Wobei ich fast sagen muss, dass ich die vorletzte Folge noch ein Stückchen besser fand als die letzte.
Das ist schön, da sind wir da genau unterschiedlicher Meinung.
Ja, und also klar, optisch und so weiter war die letzte einfach geil. Und Luke in dem Korridor sieht einfach wahnsinnig stark aus. Von der Handlung und von den von dem Unterschwelligen fand ich die Folge davor viel besser. Also diese meine Szene der Staffel war dieses Gespräch zwischen dem imperialen Offizier und Mayfeld und Din Djarin. Das war einfach, ich fand das so gut. Ich mag diesen Dialog total gerne und fand diese ganze Geschichte so hinter die Kulissen des Imperiums oder diese Überbleibsel des Imperiums gucken zu können, fand ich einfach großartig und auch wahnsinnig gut gemacht.
Hat mir auch sehr gefallen. Ich fand insgesamt Mayfeld sehr, sehr nice in der Folge. Sehr cooler Antrieb. Ich finde nur, was am Ende komisch ist, er wirft diesem Südstaaten-General, der ja quasi vor, die Truppen in den Tod geführt zu haben, und es sind doch alles auch nur Leute quasi. Und dann erschießt er ihn quasi so aus Rachemotiv, und wozu führt das? Das führt dazu, dass er noch ungefähr 25, 30 Stormtrooper da niederschießt, wo er gerade gesagt hat, das sind doch auch alles nur Menschen und man soll doch mal schauen, dass man die nicht einfach nur verheizt. Und in der nächsten Szene, ja, schießt er sie alle über den Haufen und dann schießt er ja noch in diese Massenvernichtungswaffen oder was sie da haben rein. Es gibt eine riesen Explosion, da sterben ja auch nochmal was weiß ich wie viele Leute. Und das ist dann aber als quasi sein moralischer Moment, dass er jetzt diese Waffen da vernichtet. Wobei sein Ding ja eigentlich war, dass die Soldaten verheizt werden und damit, dass er das Ding da hochjagt, verheizt er ja auch quasi Waffenbrüder. Das fand ich ein bisschen aber an sich fand ich sehr gut.
Fällt mir gerade auf, dass das ein sehr valider Punkt ist, den ich noch nicht beachtet habe, ehrlicherweise.
Das stimmt, also, über den haben wir nicht geredet. Aber auf der anderen Seite, er lernt in diesem Gespräch, dass bei denen, die jetzt noch im Imperium sind, einfach Hopfen und Malz verloren ist.
Ja, einerseits das. Andererseits dieses in den Tod leiten, da spricht der Operation Cinder an. Die kennt ihr wahrscheinlich nicht, wenn ihr das... Gott, wo war das her? Aus dem Battlefront 2-Spiel, dem neueren, oder?
Ja.
Also Operation Cinder ist da beschrieben als quasi der letzte Befehl Palpatines, der automatisch ausgelöst wurde, als er gestorben ist. mit den Worten quasi, ein Imperium, das es nicht schafft, den Imperator zu schützen, ist selbst nicht mehr wert zu überleben. Und der Befehl ist quasi, verbrannte Asche zurückzulassen. Das bedeutet quasi, dass imperiale Basen, Planeten und so weiter willentlich zerstört werden. Also hat dieser Offizier da, den der Mayfield da trifft, quasi den aktiven Befehl gegeben, diese Menschen zu töten, diese 10.000 bis 15.000 Imperialen. Und er hat sie nicht quasi in eine verheerende Schlacht geführt, sondern er hat sie aktiv den Befehl gegeben, die jetzt aktiv zu töten. Das ist da ein bisschen ein Unterschied. Aber ich finde schon, du hast da recht damit. Das ist natürlich ein bisschen...
Es ist ja auch schon in Episoden so. Ich meine, man lernt Finn kennen. Quasi die Message ist, Stormtroopers sind Menschen. Passt ja. Alles. Und später sieht man Finn, wie er jubelt, während der Stormtroopers niederschießt.
Ja,
da ist stimmt. Irgendwie die Message ein bisschen verloren.
Das stimmt, ja.
Ja, aber mit Finn, das ist eine eigene Baustelle. Der desertiert ja nicht grundlos. Aber mit Mayfield, es illustriert wieder sehr gut, was wir auch in der letzten Folge sehen. Mit den Ferocious Savages und so Geschichten. Dass es halt einfach nicht rein gut gibt und entsprechend halt auch nicht rein böse auf der anderen Seite.
Ja, deswegen ist ja Mayfield auch ein viel besserer Charakter als Finn. Und ja. Das ist ja auch, also bei Mayfield fällt es weniger auf, dass das ja quasi gerade ein Problem ist. Also man nimmt ihm ja ab, dass er einfach diesen Typ so hasst, dass er ihn dann erschießt. Und dann ist es ja okay, dass er auf der Flucht dann nochmal wen erschießt. Okay, Da hat er quasi in dem Moment halt nicht drüber nachgedacht und auf der Flucht muss er sie dann erschießen, um seine eigene Haut zu retten, und er ist halt auch irgendwie ein Arschloch. Aber dieser Moment, dass er dann auf diese Waffen da schießt, die dann explodieren, und das ist ja eine Riesenexplosion, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Also da sterben ja, was weiß ich, wie viele Leute, die da gerade einfach nur Wachdienst schieben. Und das wird ja dann so als seine moralische Läuterung und sein großer Moment verkauft.
Ja. Das ist dieser Treibstoff, den er da entzündet, ne? Ja.
Das ist gut, wahrscheinlich halt aber das ist jetzt dieses Abwägen, wie legst du die Weiche um? Dieses Gedankenexperiment. Wenn er zulässt, dass sie das verwenden, werden sie viel mehr Leid über die Galaxis bringen, als er jetzt mit dieser Tat tut. Das steht halt auch irgendwo im Hintergrund.
Aber es war nur Treibstoff. Ich dachte, es war irgendeine krasse Bombe quasi oder so. Aber
nee, das ist Rhydonium ist quasi Treibstoff für Raumschiffe und halt hochentzündlich und explosiv, wie man gesehen hat. Deswegen ja diese Raffinerie, also in dieser Raffinerie wird das weiterverarbeitet zu diesem Treibstoff dann wohl. Also Rhydonium kennt man auch aus Rebels und Clone Wars tatsächlich. Da ist es mehrfach so, dass die... Also hauptsächlich kennt man Rhydonium als Bombe. Also dass halt gesagt wird, das ist Treibstoff, aber sie verwenden es als Bombe.
Ja. Kommt das in Solo auch vor, kann es sein? Ist das das Zeug, das sie da versuchen zu stehlen?
Nee.
In Solo geht es doch um Tibana, oder?
Aber also dieser Überfall da mit Woody Harrelson zusammen auf, da wollen sie irgendwas stehlen, ist Rhydonium? Ich weiß es nicht mehr.
Also dieses Ding bei Kessel, da wo sie dann sind, ne,
Ja, aber Kessel ist ja schon weiter.
Ja, genau, Kessel ist dann Tibana-Gas, glaube ich. Oh Gott.
Boah, ich weiß es nicht mehr.
Ich habe diesen Film, wie gesagt, nur einmal gesehen.
Ja, ich auch. Ich wollte ihn immer nebenbei mal gucken, aber ich komme zurzeit zu nichts.
Ja, und ich dachte mir letztens, ich habe jetzt einen Abend Zeit, ich kann ihn jetzt mal gucken, und hatte dann echt keine Lust drauf.
Ja, aber jetzt einfach um zurückzukehren, ich glaube, was Mayfield halt macht, ist weiteres Leid verhindern, weil sie werden diesen Rhydonium, ob als Treibstoff oder als Bombe, weder dazu verwenden, Hilfsgüter auf bedrohte Planeten zu bringen, noch irgendwo eine blockierte Straße zu sprengen, sondern zu irgendwelchen Kriegszwecken.
Das wäre die Argumentation von einem Idealisten, der quasi die Ziele vom Imperium ablehnt und deswegen quasi das kurzfristige Leid, dass er damit Menschen umbringt, die da einfach nur stehen und Wache schieben, die wahrscheinlich nichts dafür können, die irgendwo rekrutiert wurden, dass er die dabei umbringt, um quasi langfristig die Ziele vom Imperium zu durchkreuzen. Aber Mayfields Argumentation ist alles scheiße, aber die einzelnen Leute sind teilweise Good Guys, du kannst sie doch nicht einfach alle niedermähen quasi. Das ist
Tja, das ist ein moralisches Dilemma und das finde ich sehr schön, dass Star Wars und gerade diese Staffel uns immer wieder die Gelegenheit bietet, genau solche Fragen zu stellen.
Ja, ich fand auch das Gespräch nice und Mayfield nice, aber konnte es nicht richtig nachvollziehen, dass er am Ende auf dieses Ding schießt.
Irgendwie schon. Weiß ich nicht, aber das Gespräch war definitiv ein Highlight. Für mich das Highlight war trotzdem das Ankommen des X-Wings.
Ja, das stimmt schon. Also das ist natürlich die epischere Szene von beiden, das ist ja ganz klar. Aber mir hat nur dieser Einblick in die Gefühlswelt von diesem,
na klar,
von diesem Offizier sehr gefallen.
Ja, und auch, dass wir Kameradschaft zwischen den Stormtroopern sehen und so weiter. Das ist natürlich alles cool und wir haben natürlich auch eine krasse Klimax zum Ende hin. Trotzdem, aber das ist dann halt Geschmacksfrage, was dir da jetzt besser gefällt. Und für mich war es der Umgang mit Luke Skywalker.
Das Neuere war, glaube ich, schon dieser imperiale Typ da. Ich habe da auch von Amerikanern, die sich drüber unterhalten, mal kurz was gehört. Und denen ist ganz arg aufgefallen, dass das kein Brite, sondern Amerikaner war. Der Imperial Guy. Und die Imperials in der Regel halt irgendwie so quasi britische Offiziere quasi sind. Und der halt ganz klar als so ein Südstaaten-General gezeichnet war quasi. Also auch da was
Neues. Ja.
Ja, Star Wars bietet eben immer wieder Möglichkeiten, da noch mehr rein zu interpretieren. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Genau, weil er ist ja in dem Sinne, wenn du sagst Südstaaten, dann passt es ja, weil die Südstaaten waren dann ja auch irgendwelche Abspalter, die dann eigentlich auf verlorenen Posten gekämpft. Naja, nicht auf verlorenen Posten, aber die gegen die neu vorherrschende bzw. sich ändernde Ordnung gekämpft haben. Also das könnte dann schon, könnte auch ein Hint dahin gewesen sein. Ich würde allerdings eher vermuten, dass die halt einen Schauspieler gecastet haben und der die echt überzeugt hat und das völlig zu Recht und deswegen die Rolle gekriegt hat.
Aber trotzdem, auch mit dem Akzent kannst du es wieder sowas wie Zwangsarbeit mit rein buchstabieren. Kämpfen auf verlorenen Posten und so weiter und so fort. Das bietet schöne Möglichkeiten.
Ja. Man kann es allerdings auch völlig auf die Spitze treiben, wie bei Gedichtsanalysen früher in Deutsch. Da habe ich das auch schon immer nicht verstanden.
Ja, da stimme ich zu. Aber gut, jetzt mit Blick darauf, dass sie damals Krennic in Rogue One mit australischem Dialekt haben sprechen lassen, damit er so ein bisschen wilder und verwegener wirkt, sind wir gar nicht so falsch bei der Richtung, die Timo hier angesprochen hat. Darüber schreiben wir bei Gelegenheit dann mal eine Bachelorarbeit, Niklas, gell?
Bachelorarbeit? Nee. Ja gut, in welchem Fach?
Wie heißt denn das? Filmwissenschaft? Gibt's sowas?
Medienwissenschaft wahrscheinlich dann, oder?
Medienwissenschaft? Das klingt viel zu geskillt. Nee, ich habe jetzt auch erstmal genug vom Arbeiten schreiben. Wo wir gerade angesprochen haben, nur du hattest es, glaube ich, gerade gesagt, mit den krassen Bildern. Oder dass das jetzt alles gut aussieht. Mhm. Oder bin ich jetzt falsch gewickelt?
Das hat Timo auch gesagt, ja.
Auch Timo. Das wollte ich jetzt nur nochmal unterstreichen. Ich habe gerade zusammengezählt, wir haben 340 Minuten, das sind 6 Stunden. Gute Unterhaltung. Ich habe mir genau ein einziges Mal gedacht, oh, das schaut aber nicht ganz clean aus. Das war so ein Shot auf einer Brücke, habe ich vor ein paar Wochen erwähnt.
Ja, wo ich dir echt nicht zugestimmt habe, weil ich fand nicht, dass das so schlecht aussah.
Ja, das war das Einzige, was mich gestört hat.
Das war am Ende von The Tragedy.
Stimmt. Und das, finde ich, ist schon echt stark für so lange, dass es da einmal einen diskutablen Moment gibt, wo du sagst, oh, war das jetzt alles so ganz? Und was man natürlich auch noch erwähnen muss, was einfach viel zu sehr untergeht, Ludwig Göransson.
Stimmt, die Musik, ja.
Die Musik ist bombastisch. Die ist genial. Live in Konzert bin ich jederzeit dabei.
Ja, oh, wenn das wieder geht, Mann.
Ja, rettet die Kulturschaffenden.
Ja, noch ein kurzer Nachtrag zur Musik. The Mandalorian, der Original Score von Ludwig Göransson, ist übrigens auch auf Spotify verfügbar.
Was sehr, sehr geil ist. Da werde ich mir ein bisschen was in die Playlist packen müssen.
Ja, genau. Nur kurz zur Erwähnung.
Wo wir gerade noch über Sachen sprechen, die uns gefallen haben, müssen wir noch kurz erwähnen, und zwar ist im Nachgang nochmal das Ende der letzten Folge geändert worden, die am 18. Dezember 2020 prämiert wurde, uraufgeführt, wie sagt man denn da bei Folgen und Filmen,
Premiere
veröffentlicht
hatte.
Wurde, Premiere-Date veröffentlicht wurde, Jeremy Bullock, der originale Boba Fett, ist am Vortag gestorben, also am 17. Dezember. Ganz schön finde ich da, dass jetzt im Nachhinein nochmal eine kleine Ehrung angefügt worden ist, nämlich kommt nach dem Abspann der finalen Episode von The Mandalorian der Schriftzug in Erinnerung an Jeremy Bullock. Finde ich ganz schön.
Ja, und da habe ich jetzt direkt die nächste Frage. Sophia, was hast du denn gedacht, als dann die After-Credit-Scene kam? Oder habt ihr vorher weggeschaltet?
Nee, wir haben sie uns tatsächlich angeschaut. Ich bin gerade am Überlegen, was war denn nochmal die After-Credit-Scene?
Wie Boba in Jabbas Palast reinrennt und Bib Fortuna trifft.
Ja, war cool. Also war nochmal ein cooler Auftritt von diesem Duo. Ich finde tatsächlich auch, Fennec und Boba haben ein gutes Team abgegeben und war irgendwie badass und einfach, ja, hat dazu gepasst. War cool.
Ja, und da kommt jetzt natürlich dann die Serie, ne?
Was mir jetzt gerade noch dazu einfällt, was jetzt da nicht wirklich zu Boba dazu passt, aber zu Fennec, wir haben in der letzten Folge mal quasi eine Action-Eingreiftruppe, die nur aus Frauen besteht. Sehr nice.
Das ist mir auch direkt aufgefallen. Eigentlich ist es schade, dass es einem direkt auffällt, weil ich meine, wenn es nur Männer sind, fällt es einem nie auf, dass es nur Männer sind. Aber ja, ist cool.
Aber ja, ich muss ehrlich sagen,
in der Ding ist es mir erst im Nachhinein aufgefallen, so. Oh, Moment,
als wir drüber geredet haben, oder?
Nee, das ist schon vorher, in der Vorbereitung auf unsere letzte Folge, ja, so, dass mir dann aufgefallen ist, oh, Moment, das waren ja wirklich nur Frauen. Also, das war nicht dieses typische, was man ja zurzeit häufig hat, so dieses sehr mit der Nase direkt drauf stoßen wollen, beziehungsweise den Laternenpfahl ins Gesicht klatschen. Sondern es war halt einfach so. Und es hat so gepasst und deswegen fand ich das echt cool.
Also ich glaube, es hätte ihm auch deutlich Abbruch getan, wenn da Cara Dune und Fennec Shand sich ein High Five gegeben hätten und Frauenpower gerufen hätten. Das wäre dann zu, hier ist der Betonpfeiler, hier ist der Wink in dein Gesicht gewesen.
Ja.
Ja,
das wäre weird.
Aber
mir ist es tatsächlich direkt aufgefallen. Also ich habe auch in der Szene direkt gesagt, hey, schau mal, das ist nur Frauen. Ja. Also mir ist es direkt aufgefallen. Eigentlich schade, aber ich fand es auch echt cool, dass es nur Frauen waren, muss ich sagen.
Und halt auch alle, die gut in ihren Rollen funktionieren. Cara Dune finde ich eine starke Rolle. Fennec Shand haben wir gerade schon gesagt, gefällt uns gut. Bo-Katan, mit der könnt ihr jetzt nicht so viel anfangen. Niklas und ich da allerdings schon mehr. Und mit der ihr mit folgenden Mandalorianerin, gespielt von Sasha Banks, Cosca Reeves, dankeschön. Die einfach da stark sind und natürlich nicht zu vergessen Ahsoka, Rosario Dawson, die da einfach auch eine Bank ist.
Zwei Dinge, die ich noch anbringen möchte, mit denen ich Tobi jetzt wieder langweile, weil ich ihn schon gefragt habe. Aber wenn ich mal andere Stimmen da habe, muss ich das natürlich ausnutzen.
Das finde ich eine sehr infame Unterstellung, muss ich ja ehrlich sagen.
Einerseits haben diese Damen eine Pilotin oder einen TIE-Fighter-Pilotin, auf jeden Fall einen im schwarzen Anzug, erschossen, als er gerade sich ergeben hat und die Arme oben hatte. Das fand ich ein bisschen. Hat man auch wieder gesehen, dass es halt wirklich einfach diese wild gewordenen Mörder sind, von denen Gideon dann spricht. Was ich allerdings auch gar nicht so schlecht finde, weil ich finde, Helden in solchen Produkten müssen nicht nur immer heldenhaft und gut sein und so. Das macht die ja sonst uninteressant. In meinen Augen. Das andere habe ich gerade vergessen. Scheiße.
Das war jetzt aber so eine schöne Frage wie Max Jakob Ost im Rasenfunk, der eine Aussage trifft, dann kurz wartet und wenn keiner was sagt, macht er weiter.
Verdammt, was war denn jetzt meine Frage?
Also eigentlich waren wir gerade bei der Post-Credit-Scene, bevor ich uns mit dem kurzen Feminismus-Exkurs abgelenkt habe. Ich fand die auch sehr geil. Ich fand die Kulisse geil, die man ja voll erkannt hat. Ich fand es nice, dass Bib Fortuna so dick geworden ist. Und danach wurde ja angekündigt, dass irgendein Boba-Spin-Off kommt.
Genau, The Book of Boba Fett im Dezember 21. Also das
ja, generell sind ja nebenbei viele Folgen angekündigt worden.
Aber hat zur Folge, dass wir Mando Staffel 3 erst danach sehen werden, also im Frühjahr 22.
Wenn Boba so ist, wie er da war, zusammen mit Fennec und so auftritt, dann Gerne mehr davon. Ich fand Boba sehr nice. Boba war richtig, richtig physical. Das habe ich im.
Ja, die Szene, wo er mit seinem Gafferstab oder wie das Ding von den Taskenräubern heißt, einfach die Sturmtruppen zu breit zerschlägt, fand ich mega
und wie
gut.
Die Teile fliegen.
Ja.
Das war so geil.
Ja.
Das war schon schön. Wo wir jetzt gerade über die weiteren Projekte geredet haben, wir kriegen ja auch eine Ahsoka Tano Spin-Off. Und da würde ich jetzt gerne einhaken zu unserer vorletzten Folge, glaube ich. Da haben wir einen Kommentar bekommen, dass du das sehr negativ gewesen wärst, Niklas.
Oh ja, auf den Kommentar muss ich gleich noch antworten.
Ja, das haben wir noch nicht gemacht. Nur falls es so rübergekommen ist, auch vielleicht bei mir. Sorry, ich glaube, unser Hauptkritikpunkt ist einfach, dass sie auf einen Haufen 45 Projekte gefühlt angekündigt haben und wir Sorge haben, dass es halt so wird wie bei Episode 7, 8, 9 mit allen Zwischennebenkriegsschauplätzen, dass einfach die Qualität unter der Menge leidet.
Ich bin dem auch einfach negativ gegenüber eingestellt. Das ist leider okay. So. Ich würde mich auch gerne mehr drauf freuen können und ich habe auch so Sachen, wo ich mich echt drauf freue, zum Beispiel das Ahsoka-Ding oder gut, zum Zeitpunkt der Aufnahme wussten wir das noch nicht mit dem Book of Boba Fett, aber da freue ich mich zum Beispiel auch drauf. Also ja. Solche Sachen schon. Und Kenobi, die Serie, da freue ich mich auch drauf, auch wenn ich beim besten Willen nicht weiß, was da zum Teufel die Handlung sein soll. Aber gut.
Das ist so wie dieses Kaminfeuer. Wir schauen tagelang dem alten Mann beim Meditieren im Sand zu.
Aber mir ist eingefallen, was ich vorhin sagen wollte.
Das genau. Ist doch ein Wunder.
Hat nämlich nochmal mit Bo-Katan zu tun. Und das ist jetzt gut, ihr beide kennt die Bo-Katan ja außer Mando nicht. Ist Bo-Katan für euch als eine Anführerin einer größeren Gruppe vorgekommen?
Also du meinst, ob sie die Leadership-Qualities hat oder ob wir sie...
Ja, weil ich meine, die hat ja irgendwo Anspruch auf Mandalore oder will man Anspruch auf den Thron von Mandalore erheben. Aber zu dritt wird das ja wohl irgendwie nix, oder?
Also es hat jetzt nicht besonders, besonders mächtig gewirkt. Und sie hat jetzt auch in ihrem Dreier-Squad jetzt nicht so als die unumschränkte Herrscherin gewirkt.
Ja.
Ich finde schon, dass sie so, also dass man wirklich direkt gesehen hat, sie ist die Leaderin und die anderen gehen halt mit. Also ich finde, das war schon deutlich, dass sie die wichtigste von den dreien ist.
Ja, mich hat nur ein bisschen gestört, also sie hat ja diesen Ex-Wolves dabei in der einen Folge und dann später in Kapitel 16 dann nicht mehr. Aus irgendwelchen Gründen, was weiß ich, also ist es nur noch Costa Reeves dabei?
Wahrscheinlich jetzt aus filmerischen Gründen ist mir der Gedanke gerade gekommen, weil das dieses Vierer-Frauen-Power-Grüppchen aufbrechen würde und damit die Wirkung beschädigen würde.
Ja, schon. Aber was ich eigentlich damit sagen will, wenn Bo-Katan wirklich einen Claim auf den Thron von Mandalore haben will, dafür will die ja quasi nur noch das Schwert haben als wirklich Symbol dafür. Eigentlich hat sie den Anspruch ja im Kopf schon sowieso. Dann kommen Fennec Shand, Boba Fett und Din Djarin in diese Bar. Das klingt wie der Anfang eines schlechten Witzes, aber...
Mach doch mal weiter, Fett, vielleicht fällt uns eine Pointe ein.
Genau. Kommen da rein und sagen, du willst doch Gideon killen und willst dir das Schwert holen und Mandalore zurückerobern. Ich sag dir jetzt, wo Gideon ist, dafür hilfst du mir, Grogu da rauszuholen. Schwert kannst du haben, ist mir wurscht. So. Das ist die Ausgangssituation. Dann... Aus Sicht von Bo-Katan würde ich mir dann ja denken, okay, ich weiß jetzt, wo Gideon ist, dafür brauche ich jetzt alle Kraft, die ich kriegen kann. Ich rufe jetzt alle Unterstützer zusammen, wir stürmen diesen Light Cruiser und hauen Gideon richtig auf die Fresse. Und dann kommt sie und Cosca Reeves? Wie will die einen Herrschaftsanspruch begründen, wenn die nur Cosca Reeves und eventuell dann schon nicht mehr Ex-Wolves als Unterstützer hat? Das hat mich halt gewurmt. Kam euch das auch irgendwie so vor? Oder?
Ja, da kommt dazu, dass, also ich habe das ja alles gesehen, aber Mandalore ist doch zerstört, oder? Also ist man dann ja Herrscher über nichts?
Ja, über das Symbol Mandalore, ja. Mandalore, die Oberfläche ist unbewohnbar, ja.
Aber der wird schon noch mehr sein, sonst wären nicht 4000 Leute so scharf drauf.
Na ja, also es geht, mein Mandalore ist einerseits der Planet Mandalore und andererseits der mandalorianische Sektor. Also da gehören ein paar Monde und andere Planeten auch noch dazu.
Ja, und auch interessant, dass ja diese Gruppe vom Mando ja ihre Religion oder da ihren Kult ganz anders auslegen. Also das sieht nicht so aus, als würden die von dem Herrschaftsanspruch, den jetzt jemand wie Bo-Katan da formulieren würde, sich angesprochen fühlen. Also ich meine,
ja,
Mando spricht ihnen ja das Mandalorianer-Sein ab in dieser Folge 3, weil sie ihren Helm abnehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so jemand dann von denen als Leader akzeptiert würde.
Ja, aber den Konflikt kennen wir tatsächlich schon aus mehreren anderen Sachen. Death Watch gegen die, in Anführungszeichen, normalen Mandalorianer. Das gibt's schon, also die Death Watch sind schon Extremisten, sag ich mal.
Wobei ja Bo-Katan ursprünglich zu denen gehört hat, bis sie eines Besseren belehrt wurde.
Ja, stimmt. Bo-Katan war Angehörige der Death Watch, ja. Das hatten wir ja auch schon, glaube ich, bei Kapitel 3 dann, also
irgendwo unterwegs auf jeden
Folge
Fall.
Folge 3, Staffel 2, Kapitel 11 hatten wir es angesprochen. Mein Gott, diese Nummern immer.
Aber die Death Watch-Leute noch weniger scharf drauf machen, ihr zu folgen.
Ja, genau. Aber so ganz ohne Unterstützer geht's halt für mich auch nicht. Deswegen finde ich das irgendwie total seltsam, dass sie einen Anspruch auf Mandalore erhebt, wenn sie wirklich alleine ist mit Koska Reeves. Fand ich seltsam.
Ja, auf der anderen Seite kann es ja genau deshalb sein, dass sie dieses Schwert braucht, um die Leute hinter sich zu einen. Also sie hatte eine gewisse natürliche Autorität, zumindest habe ich ihr das beim letzten Mal attestiert, als sie in den Kampf zwischen Koska Reeves und Boba Fett in der Bar eingreift und die beiden stoppt. Es kann aber halt auch durchaus sein, dass ihr einfach dann die Kapazitäten fehlen, um Mandalore tatsächlich zu beherrschen, ohne das Darksaber als Symbol, dass sie die wahre Herrscherin ist. Und deswegen muss sie das auch regelkonform gewinnen.
Ja, aber ich denke mal, das wird Thema in Staffel 3 sein. Und zwar sehr ausgiebig Thema in Staffel 3 sein. Aber
oder sie vernichten das Darksaber und bauen eine neue Legacy und Luke errichtet seine Jedi-Schule auf Mandalore und heilt damit den Planeten. Weil er plötzlich alle Jedi-Heilungsfähigkeiten haben. Oder Grogu, der da seine Verbindung zur Macht findet in dem Toten und der Planet ergrünt um ihn rum. Städte entstehen aus dem Boden. Okay, wir kommen in den Nonsens rein.
Also wie immer, wenn du redest in diesem Podcast.
Aber natürlich interessant für Grogu wäre, dass das ein Planet ist, auf dem viel Leid war.
Und das ist interessant für Grogu?
Wenn das noch fühlbar ist. Quasi so Mitgefühl und von Gefühlen leiten lassen und sowas widerstehen. Keine Ahnung.
Ja.
Könnte einen interessanten Effekt auf das kleine Tierchen haben.
Wo wir schon bei Grogu sind, Timo Sophia, glaubt ihr, wir sehen Grogu im Verlauf der Serie The Mandalorian nochmal?
Ich glaube schon.
Ich glaube auch und ich hoffe es vor allem auch.
Ich hoffe es auch sehr. Vor allem glaube ich auch, also er ist ja jetzt erstmal mit dem Luke mitgegangen, aber ich glaube auch, dass er sich mit Mando nochmal trifft. Kann man nicht vorstellen, dass es jetzt einfach getrennte Wege sind. Vor allem kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann quasi Grogu überhaupt nicht mehr sieht. Ich glaube, da wird noch einiges kommen in der dritten Staffel. Wahrscheinlich wird dann Luke auch viel vorkommen. Wird wahrscheinlich auch interessant, dass sie dann quasi das komplett mit CGI machen müssen, den Luke da irgendwie mit reinzubringen. Aber ja, ich fände es mega schade, wenn er nicht mehr vorkommen würde. Ich meine, er war ja schon auch so ein bisschen, er hat schon auch die Serie ein bisschen gecarried, muss man sagen. Also ich finde Mando ist natürlich auch mega cool, aber ich meine, Grogu hat ja eine riesige Fanbase. Ich meine, wir mögen alle Grogu sehr gerne. Ich glaube, da würden sie sich selber ins Bein schießen, wenn sie den rausnehmen würden.
Ja, weil auch immer das süße Gesicht, während man von Pedro Pascal nichts gesehen hat.
Ja, und es ist halt auch die Handlung. Also Mandalorian ist die Geschichte von Mando und Grogu.
Ja, genau.
Ja.
Stimmt.
Also glaubt ihr auch, dass man Luke und eventuell dann seine Jedi Academy und so weiter ein bisschen sieht?
Jetzt, zumal ja die Geschichte noch weitergehen muss, was passiert mit den Machtklonen und seinem Blut? Wann bekommt Grogu diese silberne Kugel? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Und wer hat eigentlich die Kopfgeldjäger beauftragt, die in den Staffel 1, Folge 1, Kapitel 1, was weiß ich, 1 bewachen? Stimmt. Also auch da, warum er da ist überhaupt, ist ja noch nicht raus.
Ach so, du meinst ganz am Anfang, wo
ganz am Anfang,
IG und den holen.
wenn Luke und Ahsoka, das sind ja die beiden bestätigten Jedi, von denen wir aktuell wissen und vorher wussten, dass sie noch irgendwo in dieser Galaxis rumschwirren müssen, offensichtlich Grogu nicht kannten, stellt sich schon die Frage, wer wollte ihn denn vor dem Zugriff des Imperiums schützen und verbergen?
Stimmt.
Und da ist noch irgendwo ein Plothole, das es auf diese oder die andere Art zu füllen gilt. Wo ich ja beim letzten Mal prognostiziert hatte, dass irgendwo Hondo mit reinkommt, der Pirat aus Clone Wars, und dass der den schützt, weil er ein alter Buddy von den Jedis ist. Damit scheine ich aber tendenziell Unrecht gehabt zu haben.
Oh nee, bitte. Also können wir bitte eine Star Wars Serie haben, wo Hondo nicht vorkommt? Also Book of Boba Fett mit Piraten und Untergrund und Untergrundorganisation und so, okay, wenn ihr Hondo in Live-Action reinbringen wollt, dann bitte da, aber doch nicht in Mando, nicht in dem Zusammenhang.
Das ist natürlich jetzt wieder cool, wo du es gerade ansprichst. Bei Mando wird jetzt ja wahrscheinlich so dieses Unterwelt-Mini-Kleine-Kämpfe, nicht der große galaktische Konflikt-Plot-Reihe wegfallen. Die könnten wir aber natürlich bei Boba Fett sehen. Das ist natürlich interessant.
Ja, ich denke, ganz klar, bei Mando werden wir jetzt die Geschichte um den Planeten Mandalore, die Zurückeroberung, die Siege, was da damals war, wo der Planet so vernichtet wurde vom Imperium und so weiter. Das werden wir alles sehen, denke ich mal.
Ja, ziemlich sicher. Habt ihr denn jetzt noch Punkte?
Ja, mir fällt jetzt gerade nichts ein, was noch groß zu besprechen wäre.
Wie fandet ihr denn so die quasi allerletzte Szene da, wo Grogu zu Luke gegangen ist? Wie fandet ihr das so? Was hattet ihr für Gefühle?
Es war irgendwie traurig, aber auch irgendwie cool und auch irgendwie sehr schön.
Ich fand's ein bisschen zu kitschig. Also, ich meine, der Entry von Luke war absolut episch und dass er dann Jedi-Ritter ist und allein dieser Ausspruch, Begabung ohne Training bringt überhaupt nichts, war cool. Aber dann dieses Ding, Grogu wackelt so. Also klar, es war niedlich und so, aber einerseits war es mir zu kitschig und andererseits, was ich vorhin schon gesagt habe, dass sich Luke halt so für gar nichts anderes in irgendeiner Form interessiert und nur den mitnimmt, das hat mich halt schon irgendwie gestört. Der hat mehr so wie so ein, ich weiß nicht, wieso ich jetzt zu der Assoziation komme, aber wenn man so ein, aus so alten Sagen oder so hat, da kommt dann ein Geist aus der Unterwelt, nimmt einen aus der Welt der Lebenden und begleitet den quasi in die Unterwelt.
Alter, Niklas zitierte die göttliche Komödie. Ich glaube, ich bin im falschen Film.
Also irgendwie so hat das auf mich gewirkt. So als ob Luke ist quasi irgendwie so eine Traumgestalt, der jetzt Grogu mitnimmt in eine andere Welt, was er ja auch tut. Aber
ja. Ich finde, die Szene war irgendwie nicht so ganz stimmig, so insgesamt. Also ich fand davor, was mega cool, man hat gesehen, dass sich Grogus Ohren bewegt haben, als quasi der X-Wing sich genähert hat. Und dann hat ja auch Gideon auf Grogu geschossen, glaube ich. Und der Mando hat sich total theatralisch da dazwischen geworfen. Ich meine, natürlich hat ihm nichts ausgemacht, weil Gott sei Dank der Schuss auf seinen Beskar gegangen ist. Aber ich meine, trotzdem war es ja irgendwie krass und voll theatralisch und er opfert sich komplett, um Grogu zu retten. Ich meine, er hat ja auch schon sehr viel aufgenommen dafür, einfach nur um dahin zu kommen, um ihn zu retten. Allein der Kampf mit dem Dark Trooper und so weiter hat ja wirklich viel auf sich genommen, um Grogu zu retten. Und dann kommt diese krasse Entrance von Luke und es ist auch alles mega krass und dann kommt er da rein. Und dann plötzlich, yo, okay, Grogu, er geht jetzt mit Luke mit und alles ist gut. Dann nimmt er einmal noch kurz den Helm ab und weint ein bisschen und dann ist gut. Dann sind sie weg und dann ist aus. Das fand ich irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, hat mich ein bisschen gestört. War irgendwie nicht stimmig. Also ich fand es irgendwie cool, dass er den Helm abgenommen hat. Einfach, da haben wir ja quasi auch in der letzten Folge auch schon mal drüber geredet gehabt, damit eben quasi diese Bindung zwischen Mando und Grogu irgendwie nochmal verstärkt wird. Und ich fand es eigentlich auch cool, dass er geweint hat, weil man da halt einen krassen Kontrast wieder sieht, wenn man sich quasi an die erste Staffel zurückerinnert, was er da so für ein krasser Badass-Guy war und jetzt hat er irgendwie doch Gefühle und hat sich verändert. Also man sieht halt diese Charakterentwicklung.
Er hat so ein weiches Herz.
Genau, also das fand ich eigentlich schon ganz cool, aber irgendwie trotzdem war es so, ja, okay, Grogu, da ist Luke, da gehst du jetzt mit und gut ist, ciao.
Gut, das war ja halt aber auch genau das, wieso wir diese zweite Staffel überhaupt haben. Der muss zu diesem Order of Enemy Sorcerers kommen, damit er da irgendwie ausgebildet werden kann. Also da hat er halt auch irgendwie in dem Plot-Telling keinen Weg, im Storytelling keinen Weg dran vorbeigeführt.
Ja, natürlich, das war so das, worauf es quasi hinausgelaufen ist, aber ich finde, irgendwie war die Umsetzung nicht so ganz... Keine Ahnung, irgendwie hat es mich gestört. Da hat irgendwas gefehlt. Ich weiß nicht. Ich fand es nicht gut.
Na gut. Gut, mal gucken, was wir davon beim nächsten Mal noch sehen. Also in der nächsten Staffel.
Ja, das ist halt wirklich die große Frage. Ich vermute, ich kann mir halt irgendwie nicht so richtig vorstellen, wie das wirklich klappen soll, dass Grogu ohne Luke nochmal auftritt. Und wenn er mit Luke auftritt, dann frage ich mich halt, was die Story da sein soll, weil...
Ja, und generell, wie passt Grogu in diesen Mandalore-Plot rein? Auf der anderen Seite sind aber Filoni und Favreau damit beauftragt und nicht wir, die wir uns jetzt gerade aber drauf versteifen, dass Grogu ohne Luke auftreten muss und dass Mandalore irgendwie vorkommen muss und dass es nicht noch ein überraschendes Spin-Off zu Bo-Katan und Mandalore irgendwann gibt. Und von daher würde ich mich jetzt echt auf Filoni und Favreau verlassen, dass sie das schon irgendwie gewuppt kriegen und uns da was Schönes präsentieren. Und ich freue mich drauf.
Wo wir wieder allerdings bei dem Problem der angekündigten Projekte sind. Denn Favreau und Filoni haben jetzt Mando Staffel 3 vor sich. Ja. Sie haben Book of Boba Fett vor sich. Sie haben Rangers of the New Republic vor sich. Sie haben Ahsoka vor sich. Und sie haben Bad Batch vor sich. Also Filoni vor allem. Das sind 4,5 Sachen, die jetzt innerhalb der nächsten 2 Jahre kommen sollen.
Gut, aber wenn sie jetzt halt das Regie führen, outsourcen an irgendjemanden und selber einfach die Story
haben. Das machen sie ja
und die Story aber jetzt schon fertig geschrieben ist, dann ist dieser Kritikpunkt wieder anders.
Na klar, kann natürlich sein, dass Mando schon komplett die, was weiß ich, wie viel da kommen, 6 Staffeln oder so, schon komplett durchgeschrieben ist, das kann natürlich
sein. Oder dass sie halt sagen, wir lassen es nach 3 gut sein. Unser Ding geht hier, unsere Story geht hier bis zur 3. Staffel. Hier sind die Sidequests mit Ahsoka, mit Boba Fett, mit Bo-Katan. Das werden dann die weiterführenden Serien.
Das wird nicht passieren. Timo, Sophia, wie viel habt ihr von diesen angekündigten Sachen mitbekommen?
Nur Boba, weil das am Ende von Mandalorian kam.
Ah, okay. Weil es gab ja diesen Investors Call. Ich kann da unsere letzte Podcast-Folge zu empfehlen. Nee, vorletzte Podcast-Folge dazu empfehlen. Okay, das war jetzt schmierig.
Investors Day, oder? Nicht Investors Call.
Ja, Investors Day, ja. Auf jeden Fall wurden ein paar neue Live-Action-Serien angekündigt. Unter anderem natürlich die schon bekannten Kenobi und Cassian Andor-Serien, die ja kommen werden. Zusätzlich gibt es dann halt noch eine Ahsoka-Serie und eine Rangers of the New Republic-Serie. Das wirkt so ein bisschen wie diese beiden X-Wing-Piloten, die halt in Kapitel 10 vorkamen, also die auf diesem Eisplaneten mit den Spinnen, so als ob man quasi die Polizeikräfte der neuen Republik beobachtet. Diese drei Dinge sollen allerdings in einem großen Story-Event kumulieren. Also, ich habe dazu gesagt, ich vermute mal, dass dann halt das Finale von Mando, von Ahsoka und von Rangers of the New Republic die gleiche Folge, beziehungsweise gleiche Doppelfolge, der gleiche Film oder sowas sein wird. Okay. Und da habe ich halt ein bisschen Angst, dass die sich da jetzt schon wieder übernehmen.
Yeah. Nach erzwungenem Franchising. Und ich finde, dass bei Mando, Mando hat so dieses weniger ist mehr Prinzip in der ersten Staffel sehr gut gefahren und das war sehr geil. In der zweiten haben sie jetzt ein bisschen mehr gemacht und es war noch geiler. Aber das klingt danach, als würden sie jetzt wieder ein bisschen overboard gehen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Auf der anderen Seite glaube ich, dass Filoni und Favreau nicht zugestimmt hätten zu diesen ganzen Projekten, wenn sie da nicht eh schon was im Kopf hätten. Ich glaube auch, dass dieses Argument auch innerhalb von Disney und Lucasfilms dieses lasst uns nicht wieder den Fehler machen, den wir mit Han Solo damals gemacht haben, dass das ein Argument ist, das durchaus zieht und es sie so vermeiden könnten. Und ich glaube eben, dass sie da schon generell einen größeren Gedanken hatten, wie sie das gemacht haben. Und jetzt entwickeln sie es. Es sind 3 Spin-off-Serien, die zwei zusammen verantworten, glaube ich, gell?
Book of Boba Fett.
Rangers und Ahsoka.
Genau. Und Mando und Staffel 3
Mando
halt weiter.
Mando Staffel 3, aber bei Mando Staffel 3 bin ich mir 100%ig sicher, dass die fertig geschrieben ist.
Ja, so, die,
also
die
1000%ig eigentlich.
Kenobi filmt gerade.
Kenobi filmt gerade. Wer ist für Kenobi verantwortlich, wissen wir das?
Ja, das ist doch die, ist es die Deborah Chow als Showrunner? Ja, das
stimmt.
Hatten wir dazu auch gesagt.
Stimmt, hatten wir gesagt. Ja. Also da sind ja die beiden raus. Bad Batch wird wahrscheinlich so nebenbei laufen. Visions und Road Story, das sind ja auch eher so Kindergeschichten.
Da sind die vor allem nicht drin.
Da sind die nicht drin. The Acolyte weiß ich gar nicht auswendig, wer das verantwortet.
Da weiß man noch gar nichts zu.
Gut, das erklärt, warum ich dazu nichts weiß. Also ich vermute jetzt mal, das ist ein Workload, den die beiden irgendwie schon stemmen können. Zumal ich ja auch glaube, dass bei The Bad Batch schon länger feststeht, was da passieren soll. Zumindest für Filoni.
Ja.
Von daher mache ich mir da jetzt einfach mal weniger Sorgen und hoffe auf das Beste und freue mich drauf. Und hey, im allerschlimmsten aller Fälle haben wir einen Haufen schlechter Produkte, aber viel über das wir hier ranten können. Und auch das ist witzig.
Ja.
Und im besten Fall haben wir einen Haufen geiler Projekte und haben hier viel, was wir feiern können. Uns wird sich irgendwo dazwischen einpendeln und auch dann haben wir viel, über das wir reden können.
Ja, und zwar
also, um den Helden zu zitieren, uns erwarten hier gloriose Zeiten. Ich freue mich drauf.
Gott, wir gucken beide zu viel den Helden, das ist schrecklich. Aber ich glaube
Timo, Sophia, falls ihr nicht wisst, wovon wir reden vom Held der Steine. Ein Lego-Einzelhändler, der einen YouTube-Kanal hat und Lego regelmäßig zerreißt.
Ja. Der ist super.
Er hat so eine wunderschöne, sarkastischen Unterton. Es wird großartig, sagt er immer, wenn Lego wieder den letzten Schrott präsentiert hat. Das ist wunderschön.
Das sind Füchse in der Marketingabteilung von Lego. Nur Füchse. Okay.
Lego, wie wir alle wissen, ist ein großes Anwaltsbüro mit angeschlossener Spielwarenproduktion.
Genau. Auf jeden Fall wollte ich jetzt eigentlich sagen, dass wir uns aber einig sind, dass das, was wir jetzt vor allem feiern können, der gelungene Abschluss zu Mando Staffel 2 ist. Weil,
ja.
Ich meine, klar, Kapitel 2 von Staffel 2, also Kapitel 10, war echt kacke und sinnlos und nervig.
Das mit der Frog Lady.
Ja, nee, das mit den Spinnen, ja.
Ja, das ist ja die Frog Lady.
Ja, ja. Die Frog Lady kommt ja davor und danach noch kurz vor.
Ja,
aber
gut.
Obwohl ich immer noch sagen muss, da hat mich am meisten gestört an dieser Folge, dass Grogu die ganze Zeit diese scheiß Eier frisst.
Oh.
Naja, auf jeden Fall, wir wollen uns nicht wieder darin verlieren. Auf jeden Fall waren Kapitel 15 und 16 und auch die davor, also 13 und 14, waren einfach geil.
Ja, das stimmt.
Meiner Meinung nach.
Und es war halt vor allem auch alles so liebevoll gemacht. Das war was dir aufgefallen ist, was du mir dann gesagt hast. Die Geschichte mit dem Helm und Pedro Pascal. Der niemals auch jetzt, das war das vorletzte Folge, wo er auch den Helm dann abnimmt und er muss zur Seite gucken und verwendet kein peripheres Sehen, wie wir es tun würden, sondern dreht halt den ganzen Kopf, als hätte er einen Helm auf, in der Gewohnheit, dass dieser Helm sein Sichtfeld limitiert und er halt den ganzen Nacken drehen muss, damit er da ein bisschen links von sich was sehen kann und das nicht aus den Augenwinkeln machen kann.
Das fällt halt in diesem Gespräch total auf, weil er
ja
immer Mayfeld oder eben den Offizier genau anguckt. Also der guckt nicht
genau
irgendwie so durch die Seite raus aus dem Auge, sondern er dreht halt immer den ganzen Kopf genau zu dem hin. Fand ich ein schönes Detail. So. Habe ich aber auch nicht selber gesehen, habe ich wieder auf Reddit gelesen.
Ja, egal. Aber da steckt halt viel Liebe drin und auch deswegen können wir das Ganze feiern.
Ja.
Und das fand ich sehr schön. Zum Großen und Ganzen also ein sehr gutes Fazit, oder?
Ja.
Ja.
Das zweite gute Disney-Projekt nach Rogue One ist The Mandalorian.
Das stimmt, da schließe ich mich tatsächlich an.
Ja, aber ich auch in der Gesamtheit für beide Staffeln, muss ich ehrlich sagen.
Ja, die erste Staffel hat auch Spaß gemacht. Mir haben die letzten paar Folgen von Staffel 2 nur noch mal deutlich mehr Spaß gemacht. Und
stimmt, aber jetzt mit dem Wissen von Staffel 2 habe ich total Lust, Staffel 1 nochmal zu rewatchen.
Ja, ich habe da jemanden, der das noch gar nicht gesehen hat und den ich dazu zwingen werde.
Ja, mach halt endlich mal. Die war ja auch angedacht, ob sie heute vielleicht mitmacht.
Die meinte ich nicht, ich meinte die andere.
Ach ja, die könnte ja auch mal mitmachen.
Ja, ja, oh, stimmt, die könnte auch mal mitmachen. Das wäre mal was.
Ja.
Nein, da muss man... ja, ich habe auch Bock, das nochmal einfach zu gucken. Und ich habe auch, ich hatte dadurch, wie du, wie Timo das vorhin gesagt hatte, dass man dadurch eventuell mal Lust hat, in andere Projekte reinzugucken. Hatte ich damit dann wieder Lust, Rebels nochmal zu gucken, weil ich nochmal die Backstory von Bo-Katan sehen wollte.
Stimmt. Und auch Clone Wars eigentlich, wo das ja auch wichtig ist.
Ja, Clone Wars hatte ich halt gerade erst gesehen, deswegen habe ich jetzt Rebels geguckt. Aber
mir geht es mit Clone Wars zum Beispiel. Aber dadurch vernetzt sich natürlich das alles schön und wir kriegen ein großes, dichtes Universum, wo du dir rauspicken kannst, was dich interessiert.
Ja.
Und das ist sehr, sehr schön.
Da erkennt man halt einfach, dass es Filoni ist und nicht Abrams, der irgendwie eine Sequel-Trilogie draufklatscht, ohne Sinn und Verstand, sage ich jetzt mal.
Schauen wir mal in der Zengma-Show. Aber auf der anderen Seite eben auch ein Lernprozess bei denen, die es verantworten. Die sagen, yo, schreib mal was Komplettes, auch wenn die erste Staffel kacke wird, du machst eine zweite und eine dritte. Aber die erste Staffel wird nicht kacke und die zweite wird noch besser. Es ist ein Fest.
Die dritte kann eigentlich nur schlechter werden. Aber ich glaube, das haben wir am Ende von Staffel 1 auch gesagt, dass wir gesagt haben, die Staffel 1 hat uns gut gefallen. Ist halt immer das Ding, wenn man noch einen draufsetzen muss, die Staffel 2. Aber sie haben eine gute Staffel 2 draufgesetzt. Eine echt gute, wie ich fand.
Und zwar halt von Anfang an auch so ausgelegt, dass da noch was kommt. Klar, wenn du jetzt Film 1 drehst und der war aber nie auf eine Trilogie ausgelegt, aber dann muss es plötzlich 17 Filme davon geben. Ja, natürlich wird das kacke.
Ich bin ja sehr auf Avatar gespannt in dem Zusammenhang, ne?
Was? Von welchem Avatar reden wir?
Avatar Aufbruch nach Pandora, dieser 3D-Film mit den Navi und so weiter.
Das blaue Ding?
Genau.
Also nicht der kleine Typ mit Glatze und dem blauen Pfeil?
Nein, ich meine nicht Aang.
Ach ja, da will mich ja auch gerade eine Freundin nötigen, das zu gucken.
Ich habe das mal angefangen.
Ich habe da mal den Kinofilm gesehen und der Kinofilm, der war dann plötzlich, da sollte er 4 Elemente beherrschen und dann hat er so 2 Elemente und dann denke ich mir, ja, eigentlich ganz cool, jetzt kommt ja noch Film, puff, Abspann. Und dann kam auch nie der zweite Film dazu raus. War ich echt enttäuscht.
Die Cartoon oder ist es dann
Cartoon oder Anime? Eine Real-Life-Verfilmung.
Ja, ich weiß, aber das Original-Anime ist echt ganz witzig.
Ja,
ist ganz nett.
Gut.
Aber mal was gucken. Ich gerade sagen wollte, was wollte ich sagen? Ah nee, bei Avatar, da sind ja irgendwie Avatar 2 bis 7 sind ja angekündigt, oder?
Echt?
Ja,
angekündigt? Ich dachte, es gibt nur so viele Leute, die es haben wollen. Ach, bitte nicht.
Nee, das
ich muss auch
kommt
ehrlich
irgendwie
sagen,
nächstes Jahr, der zweite.
Also, unpopular kommt 2, 3, 4, 5, 6, 7 nächstes Jahr. Wir hatten jetzt ja Zeit zum Produzieren. Ich muss aber auch ehrlich sagen, juckt mich überhaupt nicht. Ich fand den ersten nicht so geil. Unpopular Opinion, aber weiß ich nicht.
Ja gut. Ist ja jetzt auch nicht das Thema.
Aber da ging es mir vielleicht auch so ein bisschen wie bei Guardians of the Galaxy, wo mir Monate vorher eine Freundin in den Ohren gelegen ist. Der ist so gut, der ist so gut, der ist so gut. Dann habe ich es geschafft, ihn zu gucken. Und ich fand ihn halt nicht so gut, wie sie gesagt hatte. Und deswegen habe ich ihn irgendwie abgestempelt als Film, den es für mich nicht gebraucht hätte.
Ja, ein Film, den es für mich nicht gebraucht hätte, um das jetzt mal wieder abzurunden in Star Wars, war Solo A Star Wars Story. Aber
Wer sieht nicht gern Daenerys auf dem Schoß von Darth Maul?
Aber die Mando Staffel 2 hat es auf jeden Fall gebraucht nach Staffel 1 und
das
war
stimmt.
Gut. Die war sehr gut das und ich glaube, da sind wir uns alle 4 einig, wenn man jetzt mal, vor allem wenn man mal die Kapitel 10 rauslässt.
Ja,
das stimmt. Generell ein hohes Niveau. Ich hatte eingangs angekündigt, dass ich mich ein bisschen vorbereitet habe und so die großen 5 Eckpfeiler dieser Serie gemacht habe. Die würde ich gerne noch kurz ausführen, wenn das für euch in Ordnung ist. Gerne auch mit euren Kommentaren dazu.
Immer, mach.
Immer. Also zum einen, wir hatten ja schon kurz angesprochen, der großartige Schurke, Giancarlo Esposito, der einfach Esposito, wie man auch immer man ihn ausspricht, der als Moff Gideon einfach eine Bank ist und wahnsinnig Spaß macht.
Stimme ich
war
zu.
War ein Punkt. dann finde ich das Worldbuilding, mir ist jetzt leider kein besserer Begriff, das Schaffen der Welten, keine Ahnung, eingefallen. Einfach, wir haben viele verschiedene Planeten, die können wir so nebenbei erforschen, es ist mal ein Western, es ist mal ein Samurai-Film, irgendwie verliert sich das alles ins Star-Wars-Universum, aber es ist am Ende doch eine coole Masse und gut gemacht. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das haben wir in der allerersten Folge der zweiten Staffel so lobend hervorgegriffen, dass das so ein schöner Western ist. Und das kam jetzt dann irgendwie nicht mehr so vor. Aber ich wollte es erwähnen nochmal.
Ja, das stimmt. Es sieht alles dann immer anders aus von den Settings her und so. Das ist interessant auf jeden Fall.
Mhm. Aber auch insofern fand ich dann, das ist so einer der wenigen Pluspunkte bei der zweiten Folge, dieser Eisplanet. Es ist halt wieder ein anderer Planet.
Das stimmt.
Fand ich ganz interessant.
Wobei ich da immer noch sagen muss, vom rein optischen und von der Umsetzung und diesem Genre-Hopping her, fand ich Chapter 13 The Jedi einfach am besten. Mit diesem Samurai-Setting und der Kameraführung da in dieser Stadt, das war einfach grandios.
Stimmt, weil es halt auch wieder was Eigenes war. Und auch wieder eine neue Regierungsform und eine eigene Stadt und so und eine eigene Verwaltungsform. Und das bringt mich eben dazu, zu meinem nächsten Punkt, nämlich zu dieser Einführung neuer Figuren. Denn wir haben, sei es jetzt in Staffel 1 oder in Staffel 2, fast jede Folge neue Figuren. Ich erinnere an das Alien der Woche. Das Blue Milk Blues und wir dauernd küren. Also sei es Dr. Mandible in der allerersten Folge dieser Staffel, dieses, was sind sie auf Küchenschabenviech des Mannsgroße, mit dem Pelimotto redet, hier Amy Sedaris. Wisst ihr, was ich meine?
Das in der Kantina auf Tatooine.
Genau, ja. Genau. Das einfach ganz cool war. Auch in dem Sinn war Frog Lady und Frog Man ein ganz witziges Duo mit dieser Spezies, die wir noch nie gesehen haben. Aber dazu eben auch diese Unmengen an nichtmenschlichen Spezies, die durch dieses Weltraum irren, auch dann in der dritten Folge und so Geschichten. Fand ich sehr, sehr cool.
Ja, wobei mir eine Sache gefehlt hat.
Nämlich?
In der Hauptcrew am Ende hat mir ein Alien gefehlt.
Fennec Shand vielleicht.
Ja.
Da bin ich mir nicht sicher. Also gut, die ist auf jeden Fall jetzt teilweise Cyborg, aber
ja.
Da bin ich mir nicht sicher, ob sie jetzt ein Mensch ist. Oder?
Aber so ein erkennbares Alien, wie so ein,
ja, gut.
Also wie so ein, also jetzt nicht wirklich ein Wookie, aber so erkennbar wie ein Wookie in der Gruppe, der raussticht. Oder wie sie es ja dabei hatten, diesen blauen Typen, der mit in die Basis musste.
Max Rebo.
Nein.
Nein, ich weiß schon, den.
Ja. Genau.
Den Mando in der allerersten Folge verdrischt.
Genau.
Was aber auch sowas Cooles ist, dass sie den wieder aufgreifen und vorkommen lassen. Also auch hier wieder die Einführung neuer Figuren.
Eventuell hatten die ja einen Plan dafür. Was?
Was? Wie kann das sein? Trotzdem, das ist ja auch Meckern dann auf sehr hohem Niveau.
Ja, klar.
Also.
Tobi, ist dieser Podcast jemals etwas anderes als das Prädikat Meckern auf hohem Niveau?
Ja, in der Nachbesprechung zum Solo-Film.
Stimmt.
Also da haben wir auf hohem Niveau gemeckert, aber nicht über hohes Niveau.
Ich hasse es, diesen Podcast mit einem Sprachwissenschaftler aufzunehmen, ne?
Ich bin kein Sprachwissenschaftler.
Nein. Nee, stimmt. Du hast ja,
Geisteswissenschaftler.
Du hast ja kein echtes sprachwissenschaftliches Studium, stimmt.
Ja, ich habe sprachwissenschaftliche Anteile.
Egal, mach mal weiter.
Und ich habe keinen Titel, also auch sofern bin ich kein Sprachwissenschaftler. Dann das Storytelling fand ich wahnsinnig geil. Du hast eine sehr raue Ecke der Welt. Ich erinnere an die große Stadt, die wir in der allerersten Folge, glaube ich, sehen. Mit diesem Gamorianer-Kampf, dieses bisschen düstere, dieses Unterweltmäßige.
Mhm, ja.
Also du hüpfst nicht nur von Coruscant nach Kashyyyk, nach Endor, nach Tatooine, nach Coruscant, nach Kashyyyk, nach Tatooine, nach Endor und wieder zurück. Das ist ganz cool. Und mittendrin hast du irgendwo so einen Kopfgeldjäger und so einen Mini-Baby-Yoda und ja, irgendwie geht es nicht um das große Ganze. Das ist einfach sehr schöner Unterschied zu diesem ewigen Rumge-Skywalker ansonsten.
Stimmt, man hat so ein bisschen das Gefühl, Mando und Grogu sind halt Personen in dieser Welt.
Ja.
Und sie sind halt in Anführungszeichen nur Personen in dieser Welt und es dreht sich nicht die ganze Welt um die. Das ist ganz angenehm eigentlich, fällt mir gerade auf.
Ja, und auch diese völlige Abwesenheit dieses großen politischen tobenden Konflikts bisher in der Main Story, mit Ausnahme dessen, dass es halt gegen den Imperialen geht und dass Cara Dune der New Republic beitritt, ist eigentlich auch sehr angenehm. Also wir werden nicht überladen damit, dass Mando plötzlich ein Sheriff der New Republic ist und jetzt Imperiale jagt, sondern dass er da einfach sein Lebensschild und eine Figur ist und an diesem großen Konflikt eigentlich nicht teilnimmt.
Das finde ich auch richtig cool. Kann ich zustimmen.
Zumindest bisher, wenn er dann am Mandalore-Konflikt teilnimmt in Staffel 3, wäre das dann auch aufgelöst, ne?
Gut, sehen wir halt auch, wie das wird. Also auch die Children of the Watch müssen ja noch irgendwie vorkommen. Und vielleicht wird das dann so zum großen Problem für ihn, wenn er sich zwischen seiner alten Familie quasi entscheiden muss und zwischen Bo-Katan und vielleicht dann auch mit dem dritten und vierten Interessensvertretenden mit der New Republic, die Mandalore oder was auch immer daraus wird, gerne in der Allianz hätten und die Imperialen, die es gerne beherrschen würden.
Ja.
Also kann natürlich auch nochmal spannend werden. Aber wenn dann heißt quasi, hey, wir müssen jetzt gegen Bo-Katans Gruppe kämpfen, wie er sich dann entscheidet, wird auch interessant. Aber sehr schön ist, dass es sich bisher nicht danach anfühlt, als würde Wohl und Wehe von den Stimmungsschwankungen von ihm und seinen Vaterkomplexen abhängen.
Ja.
Um Luke hier mal sehr unrecht zu tun. Das ist auch einfach schön.
Ja.
Und dann der fünfte und letzte Punkt ist der Umgang mit alten Figuren. Also du hast jetzt einen Haufen neuer Figuren wie Din Djarin und Grogu und Cara Dune und Greef Karga, die alle cool sind, die alle toll sind. Aber trotzdem hast du fast wie in Episode 7 so eine Schlacht an bekannten Gesichtern. Ahsoka Tano, Bo-Katan, Boba Fett, Luke Skywalker. Und trotzdem bewegt sich das alles aber in so einem etwas respektvolleren Umgang. Da wird keiner der alten Helden auf Krampf umgebracht. Da wird nicht dauernd irgendwas hingeschmissen. Da werden nicht irgendwelche alten Zitate abused, bis dir die Ohren bluten. Da muss Han Solo nicht sagen, ich habe ein total schlechtes Gefühl bei der Sache. Die fügen sich einfach schön homogen, nicht so aufdringlich ein. Das fand ich ein wunderschöner Punkt in dieser ganzen Geschichte.
Ich bin nur ein Mann, der versucht, seinen Weg in der Galaxis zu gehen.
Ja, genau.
Das war ein Zitat, was exakt so nochmal aufgegriffen wurde, ne? Nur weil du es gerade gesagt hast.
Na klar, aber sie betonieren es dir nicht so um die Ohren. Es sind nicht diese üblichen Catchphrases, die du dauernd hast. In Episode 7 zwingen sie Han dazu zu sagen, dass er ein schlechtes Gefühl hat oder ein gutes Gefühl oder was auch immer. Das passiert hier nicht. Das ist sehr schön. Weißt du, was ich meine?
Ja, das stimmt schon.
Es ist so,
nee, ich stimme dir ja auch zu in deinem Punkt.
Es ist wesentlich subtiler.
Und man behandelt das auch so empfunden, Timo, Sophia?
Ja, also in Episode 7 ist es ja ganz krass mit dem Hahn, der überhaupt nicht mehr wirkt wie Hahn, sondern nur so ein Hahn-Abklatsch. Das habe ich schon so wahrgenommen. Wo ich es auch total krass fand, war in der Episode 9 mit dem Lando-Auftritt. Der war einfach nur irgendwie kurz da, um kurz Lando zu sein, aber eigentlich auch wurscht und dann wieder weg. Die neue Trilogie ist einfach nichts. Und wie sie die alten Charaktere behandeln, ist ein großer Teil davon.
Ja, und eben deswegen finde ich es schön, wie The Mandalorian genau damit eben bricht und das anders macht und zeigt, guck mal, so geht's anders. Und darf ich noch eine vermessene Äußerung in den Raum stellen? Über einen Star Wars Film von Filoni und Favreau, wenn es diese ganzen Serien abgedreht sind, wenn so ein bisschen Ruhe einkehrt, das würde mich interessieren. Auf einem ähnlichen Niveau, wie mich ein Tarantino Star Wars interessieren würde.
Ja, in dem Zusammenhang interessiert mich ja der angekündigte Taika Waititi Star Wars.
Oh ja.
Der könnte natürlich nicht so schlecht werden. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema.
Das ist eine ganz andere Baustelle. Aber auch auf den können wir uns freuen.
Ja, erstmal würde ich sagen, freuen wir uns, dass Timo und Sophia da waren in diesem Podcast.
Außer und wir freuen uns hoffentlich darauf, dass sie bald wiederkommen.
Ja, das sowieso. Aber habt ihr noch irgendwelche Worte oder Dinge, die ihr noch loswerden wollt?
Ja, es war sehr schön, dass wir wieder dabei sein durften. Es macht immer sehr viel Spaß. Man lernt immer sehr viel Neues und macht sich neue Gedanken über das, was man so gesehen hat und macht immer sehr viel Spaß.
Ja, finde ich auch. War schön.
Das freut uns doch sehr zu hören.
Oh ja. Deswegen genau. An dieser Stelle nochmal lieben Dank fürs Dabeisein.
Genau.
Lieben Dank auch an alle, die mit dabei sind und waren über den Verlauf dieser Staffel hinweg, aber generell auch über diesen Podcast hinweg. Es freut uns sehr, uns freuen auch eure Kommentare immer sehr. Auch wenn sie gerne mal etwas kritisch sind, auch das ist sehr, sehr schön.
Das ist doch genau richtig.
Vor allem, wenn sie Niklas kritisieren, finde ich das super. Ja, ich hab dich lieb, Niki, das weißt du doch.
Ich merk schon.
Auf jeden Fall, denke ich, sind damit der Worte genug gewechselt. Woher ist das denn?
Das weiß ich jetzt nicht. Hast du allerdings sehr schön gesagt.
Der Worte sind genug gewechselt?
Das ist doch Ende von Shakespeare.
Nee, das ist Goethe.
Das ist Goethe?
Der Worte sind genug gewechselt. Lasst mich endlich Taten sehen. Indes ihr Komplimente drechselt, kann etwas Nützliches geschehen.
Alter, das dieses Hirn, ich will nicht.
Faust. Das ist das Forstspiel. Das Forstspiel. Das ist so ein Stückchen im Wald in Faust. Das Vorspiel auf dem Theater in Faust.
Okay, ich will nicht in diesem Hirn stecken, das das gerade rausgekramt hat. Okay. Auf jeden Fall, danke fürs Zuhören bei diesem Podcast. Nochmal vielen Dank an Timo und Sophia, dass ihr dabei wart.
Dass wir dabei waren.
Und ja, das war's mit diesem Podcast, mit Folge Nummer 78. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Keine Ahnung, ob wir es schaffen nächste Woche. Aber wir versuchen.
Wir versuchen es. Also theoretisch hätten wir was, über das wir reden können.
Ja, wir haben eine ganze Menge, über das wir reden können. Und deswegen machen wir jetzt auch endlich Schluss, damit man auch genug Zeit hat, die Ohren, die jetzt schon bluten, wieder verheilen zu lassen. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss und möge die Macht mit euch sein.